Because our Jungs halt attack me. Go!
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Der Comunio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 223 des Comunio Podcast. Und wir müssen jetzt erstmal mit ein bisschen negativen Nachrichten hier einsteigen. Es hat so eine kleine Verletzungsseuche sich so ergeben. Erst verletzt sich einer der besten Spielmacher der Welt, dann der Nationaltorhüter und jetzt hat sich auch noch der beste Sechser der Welt verletzt. Und damit schicke ich ganz schnell Grüße ins Rheinland zu Tim und stelle die Frage, wie fühlt sich das so an, dass Felix Metscher und Gio Reyna verletzt sind? Und wie froh bist du, dass der Nationaltorhüter nicht Gregor Kobel heißt?
guten Tag. Bei Felix Metscher persönlich bin ich ja immer froh, wenn er nicht auf dem Platz steht. Das gehöre ich weiterhin zu der Gruppe, die auf ihn verzichten können. Gio Reyna, ja. Schade eigentlich, war überraschenderweise doch, kam da ja wieder ein bisschen auf beim BVB und Gregor Kobel. Wer hat denn wieder gefragt, ob der nicht auch einer für den DFB wäre? Ich höre das auch immer wieder zwischen.
Ach, es war immer mal wieder Thema, fand ich aber sehr unterhaltsam. Ja. Ich will natürlich darauf raus, dass sich Martin Ødegaard bei Arsenal und Rodri bei Man City verletzt haben und Ter Stegen, das habt ihr alle mitbekommen, der deutsche Nationaltorhüter. Natürlich auch. Da entsteht ja so ein bisschen die Debatte, wer sollte dafür nachrücken? Was glaubst du, wer da nachrückt? Also Kobel und Kobel, jetzt sage ich es auch schon. Nübel und Baumann sind ja die zwei, die jetzt schon im Kader sind. Was glaubst du, wer wird die Nummer eins, bis Ter Stegen zurück ist? Soll ja aber wahrscheinlich die ganze Saison ausfallen. Und wen würdest du als drittes mitnehmen?
Mein Gefühl sagt mir erstmal, dass Nagelsmann sich noch nicht festlegen möchte in der Personalie. Ich glaube, der lässt jetzt erstmal in den nächsten Länderspielpausen Nübel und Baumann beide mal immer abwechselnd ran, würde ich jetzt tippen. Nübel ist klar derjenige, dem die Zukunft da gehört. Baumann ist ja schon ein bisschen älter und jetzt auch nicht, also Baumann ist gut, aber ist jetzt auch nicht der super Torwart. Ich glaube, Nübel auf Dauer, wenn er dann auch irgendwann bei den Bayern die Nummer eins wird in den nächsten Jahren, dann ist ja klar, dass er dann auch mal den Zweikampf mit Ter Stegen suchen kann. Ich denke, der am ehesten. Und als Nummer drei, ja, normalerweise hätte ich am ehesten gesagt, erstmal nimmt er den Trapp mit, aber der ist ja jetzt verletzt. Ich glaube, zuletzt war dann Leno noch derjenige, der erstmal so hinten dazugenommen wird. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon sagt, wir gehen jetzt schon auf einen Jüngeren und nehmen mal Atubolo mit oder sogar so ein Urbich, der ja immer gehandelt wird, aber der spielt jetzt noch zweite Liga, ein bisschen früh. Also ich glaube, er wird jetzt kurzfristig erstmal auf einen der Erfahreneren setzen. Also erstmal wahrscheinlich Leno würde ich jetzt annehmen als dritten Mann noch dazu.
Ja, wäre für mich quasi auch die Frage. Also entweder Leno oder dann bei Talent. Ich wäre jetzt eher nicht bei Urbich tatsächlich. Wenn, hätte ich gesagt, ein Dian Ramay vielleicht oder halt Atubolo. Das sind für mich also die drei, Leno erfahren und dann Ramay und Atubolo sind für mich die Talentkandidaten, die man mitnehmen kann.
Ja. Ortega ja. Könnte man immer noch mal nennen. Ist zwar nicht die Nummer eins, aber ist ja auch einer, der so dann überzeugt, wenn er spielt bei Man City und immerhin auf dem höchsten Niveau trainiert.
Das wäre wild. Also dann ist man auch schon wieder in Bereichen, wo man dann anfangen kann mit Zetterer, der ja auch bei City gehandelt wurde. Zentner habe ich zuletzt auch gehört. Also ich glaube,
das wäre überraschend. Das wäre sehr überraschend, ja.
Das Witzige ist, wenn ich mir vorstelle, die Engländer haben da Pickford im Tor. Also selbst ohne Neuer und Ter Stegen bin ich noch bei mindestens 5 Torhütern, die ich lieber im Tor hätte als Pickford, glaube ich.
Ja, das ist definitiv traditionell ja schon eine Position, wo man sagt, in Deutschland hat man nicht die Riesenprobleme und in England immer.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch diese Woche natürlich ein neues Thema, die Euroleague geht los. Jetzt schon am Mittwoch. Ist es wirklich was, was man braucht, Tim? Müssen wir die TSG Hoffenheim jetzt auch noch an einem eigenen Spieltag in der Woche sehen? Oder hätte es nicht auch die 5 Minuten Konferenz versteckt hinter der Eintracht gereicht?
Ja, definitiv hätte das gereicht. Also das ist natürlich auch ein Trauerspiel. Dann, dass jetzt einer unserer deutschen Vertreter dann ausgerechnet die TSG Hoffenheim ist, die sowieso in der Krise ist und einfach auch niemanden interessiert. Ja. Obwohl, mir fällt noch ein Thema ein, bevor wir weitermachen. Du hast auch noch mitbekommen, jetzt nach wie viele Tage hat es gedauert, irgendwann, dass jetzt doch festgestellt wurde, Deutschland hätte einen Elfmeter bekommen müssen bei der EM. Das ist auch noch ganz schön zu wissen, dass das jetzt hat ein bisschen, ganz klein bisschen gedauert, aber dann kam doch noch endlich die Entscheidung.
Ich glaube ja persönlich, dass das auch so ein bisschen PR-Move gerade ist und man das vielleicht damals gar nicht so gesehen hat, sondern bei der EM eher gesagt hätte, ja, das ist kein Elfmeter. Bin ich mal gespannt. Die Handspielregel ist ja gefühlt sowieso alle 2 Monate anders, von daher.
Ja, sehr ärgerlich jedes Mal.
Ja. Ja, wir wollen aber nicht zu viel in die Vergangenheit schauen, weil gerade mit dem Blick aufs letzte Wochenende, Tim, stoße ich da bei dir, glaube ich, böse an, da will ich nicht zu viel nachtreten. Deswegen lass uns doch jetzt schnell abhaken, was passiert ist und lass uns ein bisschen den Blick nach vorne richten.
Da bin ich absolut dabei, ja.
Und als erstes schauen wir auf die Hörer der Woche, da haben wir 2 diese Woche. Zum einen den Chris Mann und dann Rungib oder Rungib, wie auch immer man das ausspricht, haben uns mit 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Vielen lieben Dank dafür. Das könnt ihr natürlich auch tun, dann werdet ihr nächste Woche in der Verlosung um den Hörer der Woche dabei. Außerdem haben wir 2 Hörerfragen von euch bekommen. Und da wollen wir natürlich direkt mal mit reinstarten.
Hallo, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist Grilli aus Gütersloh. Erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich bin wirklich absoluter Fan und freue mich jeden Mittwoch auf eure Expertise und habe nun folgendes Problem. Und zwar geht es einmal um Adamu, den ich am Anfang der Saison gekauft habe und der sich natürlich super macht. Allerdings weiß ich nicht, ob es langsam Zeit wird, den Gewinn einzustreichen oder ob es sich doch noch lohnt, auf ihn zu setzen. Und dann habe ich noch die Frage, ich habe aktuell Julian Brandt, habe ein Angebot bekommen, dass ich ihn vielleicht gegen Adeyemi austauschen könnte und weiß da auch nicht so recht, was ich machen soll. Ihr würdet mir auf jeden Fall super helfen. Ich habe die letzten Jahre immer gegrillt und bin aktuell ganz vorne mit dabei und werde langsam ein bisschen nervös und habe Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Ihr würdet mir wirklich super helfen, dass ich die Schürze in diesem Jahr abgeben kann. Vielen Dank.
Ja, Nervosität, was machen wir dagegen, Tim? Adamu und die Frage Brandt oder Adeyemi, da bist du als Dortmunder ja vor allem geeignet.
Ja, ich sag trotzdem auch mal kurz was da zum Freiburger. Also Adamu ist auch jemand, wo ich sage, finde ich gut, würde ich auch weiter drauf setzen. Ich glaube, der wird weiter seine Tore schießen und auch Punkte für dich sammeln. Und 10 Millionen kostet er im Moment, das muss für einen Stürmer ja noch nicht zwingend das Ende der Fahnenstange sein. Da wird er bei Comunio gern noch mal ein bisschen draufgelegt. Deswegen wäre jetzt noch nicht der Moment erreicht, wo ich sage, nimm da das Geld mit, sondern ich würde weiter auf ihn setzen. Und bei Brandt gegen Adeyemi, das ist so ein bisschen eine Sache, das sind beides so Spezialisten für mich, da werde ich gleich auch nochmal drüber reden beim BVB, die halt manchmal die Konstanz vermissen lassen, die in der einen Woche ganz groß Weltklasse aufspielen und dann auch mal zwischendurch so Spiele haben wie jetzt gegen Stuttgart, wo man quasi gar nichts bekommt. Tendenziell würde ich sagen, werden beide aber schon am Ende der Saison auf einem ähnlichen Level punkten. Vielleicht ist Brandt halt derjenige, der mehr Spiele machen wird, weil er wichtiger ist und eine zentralere Rolle in der Offensive hat, während Adeyemi meistens außen spielt. Und da ist die Konkurrenz größer mit Malen, mit Bino Gittens, nur noch Gittens. Und jetzt Duranville hat man noch auf der Bank. Dazu Bayer, der bisher nicht viel eingesetzt wurde, der außen spielen kann. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn es mal schwächere Spiele von ihm gibt, dann sitzt Adeyemi auch eher mal auf der Bank als Brandt. Deswegen wäre Brandt von den beiden derjenige, auf den ich eher setzen würde.
Ja. Ja, kann ich mich bei beidem nur anschließen. Bei Adamu muss man noch sagen, er hat halt letzte Woche jetzt nicht getroffen gegen Heidenheim und dann waren die Punkte auch wieder ein bisschen magerer mit nur 3 Zählern. Aber halt die Gegner bestechen jetzt halt, ne? St. Pauli nicht, also spielen gar nicht so schlecht, haben sich gegen Leipzig gut gemacht, aber effektiv auch noch nicht so richtig gefährlich. Bremen von den Bayern komplett auseinandergenommen, dann Augsburg, die auch eine sehr wackelige Defensive haben. Da ist halt auch sehr viel Torpotenzial aktuell da. Von daher, zumindest diesen Spieltag jetzt, Spieltag 5 gegen St. Pauli, würde ich ihn auch noch mitnehmen und dann mal schauen, wenn dann halt die Punkte wieder nicht gut sind, dann muss man halt vielleicht dann doch überlegen, ob die 10 Millionen gerechtfertigt sind. Aber aktuell steigt der Marktwert noch, auch wenn auch so ein bisschen stockend und die Gegner empfehlen sich. Also da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Bei dem anderen, ja, da kann ich dem BVB-Experten eigentlich nicht reinreden. Also das ist schon richtig so, da stimme ich auch zu, ja. Dann haben wir noch eine 2. Hörerfrage vom Marc.
Ja, moin, liebes Kommune Podcast-Team. Marc hier aus Bülsdorf, Schleswig-Holstein. Und zwar geht es bei mir um 3 Spieler, die ihr in der letzten Folge eigentlich als Kaufempfehlung mehr oder weniger hattet. Da geht es einmal um Bernhardsson von Kiel, Höfler von Freiburg und Rosenfelder von Freiburg. ja, hab die vorm letzten Spieltag alle gekauft. Alle drei haben nicht gespielt. Dazu Lee noch verletzt. Also ich hatte wirklich Pech. Miri auch im Kader gehabt. Ja, aber speziell zu diesen drei Spielern, die jetzt letzten Spieltag nicht gespielt haben. Wie verhalte ich mich da? Soll ich die wieder abstoßen? Hab natürlich einen leichten Marktwertminus dadurch generiert. Aber wie seht ihr das bei den Spielern? Ob die ja jetzt trotzdem wieder zum Zuge kommen? Ich meine, Freiburg hat souverän gewonnen ohne Höfler. Ja, Rosenfelder noch angeschlagen. Könnt ihr da eine Tendenz abgeben, ob, wenn er fit ist, wieder spielt und generell, wie ihr das bei diesen drei Spielern seht? Das wäre ganz lieb. Ich danke euch. Bis bald.
Frage zu Kiel und Freiburg. Ich glaube, das überlasse ich lieber dir.
Ja, dann starte ich da mal rein. Das sind ja auch alles Empfehlungen von mir gewesen. Bernhardsson ist halt bitter, dass er verletzt ausgefallen ist. Aber Puchasch hat sich wieder nicht angeboten, ist wieder zur Halbzeit ausgewechselt worden. Von daher, wenn Bernhardsson fit wird, da musst du halt mal die Augen offen halten zur Pressekonferenz dann von den Kielern. Das ist noch unklar. Wenn er fit wird, bin ich mir sicher, er wird starten auf dem linken Flügel und dann auch wieder wahrscheinlich gut punkten. Von daher würde ich da dann die Empfehlung beibehalten. Bei Höfler ist schwierig, er wurde jetzt nicht eingesetzt, was aber auch so ein bisschen daran lag, dass man 3-0 geführt hat. Man hatte mit Mansambi ein Talent auf der Bank, wo man halt gesagt hat, klar, 3-0 in Heidenheim, der Gegner hat nicht so richtig Torgefahr entwickelt, warum nicht einfach mal das Talent reinwerfen, würde ich jetzt persönlich nicht überbewerten, das könnte gegen St. Pauli auch schon wieder ganz anders aussehen und ich glaube, der Marktwert bei Höfler geht auch noch eher nach oben, von daher würde ich da schon sagen, da kann man immer noch mitgehen. Bei Rosenfelder sehe ich es ein bisschen anders, zum einen waren die Punkte nicht so gut, also er hat meiner Meinung nach stark gespielt, aber die Comunio-Punkte waren durchweg nicht so stabil und es ist nur ist eine Rückenproblematik, also es ist nicht wieder Muskel oder Knie, wo er ja schon länger Probleme mit hatte. Von daher kann man da ein bisschen vorsichtig sagen, dass es eher nicht jetzt wieder in diese Verletzungsproblematiken reingeht wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es wackelig, ob er spielt. Ginter und Lienhardt sind eigentlich gesetzt. Klar, könnte auch eine Dreierkette werden, wissen wir nicht. Aber auch Kübler hat es eigentlich gut gemacht. Von daher, da würde ich eher sagen, der wird wahrscheinlich jetzt auf die Bank kommen. Dann wird man ihn auch immer... Er wird bestimmt immer wieder Einsätze kriegen, entweder als Rechtsverteidiger, Sedia war ja auch angeschlagen zuletzt, oder halt in der Rotation innen, oder Ginter geht mal auf die 6, oder man spielt halt eine Dreierkette. Aber ich vermute, dass man jetzt sagt, okay, wenn Rosenfeld jetzt schon wieder so ein bisschen Probleme hat, wollen wir eher ein bisschen langsamer hingehen. Von daher, da würde ich die 3,3 Millionen sind das, glaube ich, die der aktuelle Wert ist, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Bei Höfler würde ich weiter auf Höfler setzen, wenn du das Geld hast. Und bei Bernhardsson, wie gesagt, schau dir die PK an. Wenn er spielt, dann wird es super sein und wenn er nicht fit ist, dann halt vielleicht auch lieber abgeben.
Ich habe da nichts zu ergänzen, da vertraue ich ganz deiner Expertise.
Perfekt, dann können wir gleich in die Spieltagsbesprechung starten. Da geht es nämlich los mit deinem BVB, dann können wir auch das Thema Brand Adeyemi nochmal aufmachen. Und später in den Top 3, wir fangen mal wieder an, euch so ein bisschen ganz explizite Kauftipps zu geben. In dieser Woche unter 2 Millionen. Das heißt, wenn ihr günstige Auffüller braucht, könnt ihr diese Woche zuhören, kriegt ihr die besten Empfehlungen von uns. Starten wir am Freitagabend. Dortmund empfängt Bochum zum kleinen Revierderby quasi.
Ich wollte sagen, zum einzigen Revierderby, was wir noch haben. Es ist ja traurig, aber so ist es.
Ja, aktuell zum einzigen Revierderby, was noch übrig ist. Und das sieht ja auch aktuell bei Schalke jetzt nicht so aus, als würde sich das schnell wieder ändern. Vielleicht nächste Saison dann Zweitliga-Revierderby ganz ohne die Dortmunder.
Auch möglich. Ja. Bisschen schade ist schon.
Der letzte Spieltag war für beide Teams was Besonderes in dieser Saison. Der BVB hat die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen und damit auch die erste unter Nuri Sahin. Der VfL Bochum dagegen den ersten Punkt der Spielzeit eingesammelt, wenn auch nicht so ganz verdient. Dabei verspricht das Duell zumindest eine absolute Torgarantie. Noch nie haben sich Dortmund und Bochum im Westfalenstadion mit 0-0 voneinander getrennt. Und Tim, du darfst uns jetzt auf den Stand bringen, wer fit ist, wer könnte die Tore machen?
Ja, Reyna auf jeden Fall nicht. Leistenzerrung nach wie vor, macht jetzt immerhin wieder Lauftraining. Und auch das Talent Mané in der Abwehr fehlt, aber der wäre eh nur Ergänzungsspieler. Ja, erste Niederlage und dann gleich so eine absolut katastrophale Vorstellung natürlich vom BVB in Stuttgart. Nuri Sahin hat gesagt, du siehst das nicht kommen. Ja, das ist auch schon ein bisschen was kritisiert wurde, denn so einige BVB-Fans haben schon ein bisschen kommen sehen, dass da noch nicht alles rund läuft und auch in den Spielen, die bisher gewonnen wurden, dann eben nicht durchgängig überzeugt wurde, in den meisten zumindest. Und man hat eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch immer noch einige Spieler im Kader, die eben in der einen Woche Weltklasse spielen. gehen und in der nächsten dann mal mehrere Gänge runterschalten und dann überhaupt nicht im Spiel sind. Brandt, Adeyemi, auch Malen, das sind solche Kandidaten, wo man denkt, ja, die Möglichkeiten sind riesig, das könnten absolute Megaspieler sein, aber sie rufen es halt nicht konstant immer ab. Dazu kommen dann eben noch so schlimme Abwehrfehler vor dem 4-1, Benze Baini und Schlotterbeck, die da nicht in der Lage sind, Mio an der Torauslinie aufzuhalten, oder das hergeschenkte 5-1 dann von Chan, der einfach mal einen grauenhaften Fehlpass spielt, obwohl er eigentlich gekommen ist, um da noch ein bisschen abzusichern. Ja, das ist dann besonders ärgerlich, wenn man in der einen Woche auch sieht, das wird dann ja gerne mal gemacht, dann legt der Spieler mal den Zeigefinger auf den Mund hier nach dem Motto, ne, die Kritiker dürfen gerne mal verstummen, weil ich jetzt hier einen Elfmeter verwandelt habe und in der nächsten Woche kommt dann wieder so eine Leistung. Das ist halt mal ein bisschen das Problem beim BVB. Vorher wurde viel drüber geredet, man hat tolle Transfers getätigt im Sommer. Insgesamt finde ich die auch gut, aber es gibt halt Problemzonen, die auch nicht angegangen wurden, vor allem Linksverteidigerpositionen, aber auch im zentralen Mittelfeld, wo eben ein wirklich guter Sechser noch als Alternative zu Chan eine ganz gute Sache gewesen wäre, anstatt darauf zu setzen, dass er da weiter als Kapitän Top-Leistungen bringt. Ja, ärgerlich ist das Ganze schon. Gleichzeitig finde ich es ein bisschen voreilig. Natürlich nach der allerersten Niederlage wird dann sofort wieder über den Trainer geredet. Auch typisch BVB, dass das so schnell losgeht. Man muss Sahin dann auch schon ein bisschen die Zeit geben. Er ist halt noch ein junger Trainer. Ich hoffe, dass er auch daraus lernt. Schauen wir mal. Was sich jetzt personell ändert, finde ich ganz schwer zu sagen. Das war eines dieser Spiele, nachdem man außer Kobel und Girassi jetzt eigentlich jeden rausnehmen könnte. Fällt mir schwer vorherzusagen, wer dann jetzt startet und wer auf der Bank sitzt diesmal, bis auf Kobel, Groß, Girassi und ich denke auch Schlotterbeck, trotz schlechter Vorstellungen sind das die Leute, die definitiv spielen. Bei allen anderen Positionen, da kann es auch durchaus Variationen geben. Deshalb kann ich diesmal die Startelf schwer vorhersagen beim BVB. Auf Bochumer Seite fehlt weiterhin Bernardo und Miyoshi, der ist nach Oberschenkelproblemen zurück, sollte fit werden. Auch Ordetz steht vor der Rückkehr. Muss man nochmal abwarten, was auf der PK Zeidler sagt, ob das jetzt alles auch klappt. Die Bochumer nah dran am ersten Saisonsieg gewesen, aber Kiel hat ihn dann in letzter Sekunde doch entrissen. Ich sehe dann auch eher schwarz im Moment für den VfL in der Saison, wenn man es nicht mal schafft, zu Hause gegen die auch bisher nicht besonders überzeugenden Kieler zu gewinnen. Also die werden beide da unten sich um die letzten Plätze streiten, beziehungsweise darum streiten, nicht darauf zu landen. Bei den Bochumern, ja, erwarte ich nicht ganz so viel. Höchststrafe gab es letzte Woche für Masovic in seinem 100. Spiel für den VfL bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt, weil er sich nicht an die Trainingsvorgaben gehalten hat. Das ist auch bitter, spricht dann auch einiges dafür, dass er jetzt erstmal draußen sitzt. Gegen Kiel kam Lucia für ihn. Auch Ordetz, hatte ich angesprochen, könnte wieder eine Alternative sein. Generell gegen den BVB ist natürlich auch möglich, dass man eine defensivere Aufstellung wählt, Dreierkette.
Das hatte Zeidler tatsächlich schon ausgeschlossen. Also Dreierkette wird man nicht spielen. Und er hat auch war nicht zufrieden, wie Sissoko als Innenverteidiger gespielt hat für Masovic. Also Lucia kam rein, ist auf die 6 gegangen, Sissoko ging zurück. Von daher, ich gehe davon aus, Ordetz wird da wirklich einfach wieder 1-1 reinrücken und Masovic geht auf die Bank.
Ja. Generell trotzdem bei den offensiveren Spielern möglich, dass einer raus muss, weil Miyoshi, wenn er wieder zurück ist, oder auch Proschinski gegen Ex-Verein BVB hat er ja schon mal getroffen, sind auch Startelf-Kandidaten. Dementsprechend ja, könnte es dann am ehesten Hoffmann treffen, der jetzt der Schwächere der Stürmer war. Boadu ist der andere, Daschner, die haben beide eigentlich, Daschner und Boadu gehörten zu den besseren oder den besten Bochumern im letzten Spiel, deswegen sollten die drinbleiben. Also müsste Hoffmann dann im Zweifel zittern. Was meine Empfehlungen angeht, ich würde jetzt mal an Duronville rangehen, so langsam. Ich habe ihn schon sehr oft erwähnt im Podcast. Er hat bisher noch nicht die Chance bekommen von Sahin. Er hat ja gesagt, er hat eine Verantwortung. Der Junge war lang verletzt, immer wieder. Aber der Druck steigt, ihn jetzt auch mal von der Leine zu lassen, denn der Rest hat ja nicht überzeugt. Ich denke, mindestens als Einwechselspieler werden wir ihn jetzt am Wochenende, am Freitagabend dann auch sehen, glaube ich. Bei allen anderen gilt dann auch wieder, ja, sind alle recht teuer. Beim BVB ist schwer, wen rauszuheben, vor allen Dingen, weil ich ja sage, den Großteil weiß ich nicht, wer jetzt beginnen darf, wer nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings groß, dass die Dortmunder diesmal gegen Bochum überzeugen werden zu Hause. Da sehe ich dann doch schon Punkte bei allen. Auf Bochumer Seite, Ordetz haben wir erwähnt, es hat auch schon gezeigt, dass er ein sehr ordentlicher Verteidiger ist. Für 1,5 Millionen finde ich den keine schlechte Wahl. Natürlich gefährlich im Dortmund-Spiel gegen diesen Angriff, ihn dann VfL-Verteidiger aufzustellen, aber ganz generell würde ich Ordetz nicht würde ich mal, wenn noch einen billigen Verteidiger sucht, über ihn nachdenken. Meine Einschätzung ist, dass wir am Freitagabend dann wieder ein Spiel sehen werden, wo in Dortmund alle jubeln. Alles ist wieder gut für ein paar Tage und dann warten wir mal ab, wann dann der nächste schwere Gegner kommt und wie es dann aussieht. Ich sage, das Spiel endet 4-1.
Ja, ich habe kürzlich mit einer Dortmund-Freundin gesprochen und da hatten wir das Thema Derbys und dass Dortmund in Derbys ja eigentlich gar nicht so stark ist. Und da haben wir das mal nachgeguckt. Gegen Bochum tatsächlich zuletzt eine 50% Siegquote, nur in Anführungszeichen gehabt tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Clubs sind. 4 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage gehabt gegen Bochum. Aber ich glaube auch, gegen das aktuelle Bochum gibt's da wenig zu diskutieren und alles außer ein klarer BVB-Sieg wäre eine Enttäuschung. Dazu muss man sich auch so ein bisschen den Frust von der Seele schießen. Ich tippe sogar auf ein 4-0.
Ja, könnte auch gut sein. Ich habe gedacht, ein Gegentor packe ich trotzdem mal rein.
Wäre sehr Dortmund, ja. Aber dann fehlt mir auch so ein bisschen eigentlich die offensive Qualität der Bochumer, um zu sagen, ja, da kommt jetzt das Tor noch.
Ja, das könnte auch, also ja, geht beides. Aber einen deutlichen Dortmund-Sieg sehe ich schon. Sehen wir ja beide.
Wechseln wir zum anderen Lieblingsclub von uns, zu Freiburg. Und die spielen ebenfalls gegen ein Team aus dem Tabellenkeller, gegen den FC St. Pauli. Der Sportclub ist unter Schuster richtig, richtig gut gestartet, historisch gut sogar. Mehr als die aktuellen 9 Punkte hat es bisher noch nie gegeben zum Saisonstart bei den Freiburgern. Dagegen St. Pauli zuletzt eigentlich in guter Form gezeigt, gegen Leipzig das 0-0 und damit den ersten Bundesliga-Punkt erkämpft, genau wie Bochum in der Vorwoche. Dazu haben sie einen kleinen Trumpf im Ärmel. Gegen kein anderes Bundesliga-Team als Freiburg haben die Kiezkicker eine so gute Bilanz. 8 Spiele gab es insgesamt. Davon gab es 4 Siege für St. Pauli, 3 Unentschieden. Nur einmal bisher hat Freiburg gewonnen. Bei den Breisgauern fehlt höchstwahrscheinlich noch Manuel Gulde mit Rückenproblemen. Der soll jetzt irgendwann wieder einsteigen ins Training, aber soweit ich weiß, ist das, glaube ich, noch nicht. Trey und Röhl sind natürlich auch noch raus. Bei Röhl gab es jetzt die Info vor dem Spieltag, dass er nicht operiert werden muss. Das heißt, es wird wahrscheinlich mit seinem Syndesmoseriss nicht in Richtung 3 Monate gehen, sondern vielleicht eher in Richtung 1,5 oder so, die er ausfällt. Von daher, Länderspielpause im November lässt sich vielleicht so grob vorsichtig anpeilen, wenn man da eine grobe Idee haben will. Muss man aber natürlich dann auch schauen, wie der Heilungsverlauf halt ist. Gregoritsch und Philipp sind hingegen wieder ins Training eingestiegen. Die hatten ja auch beide Probleme. Da ist die Frage, ob sie schon wieder fit sind. Das ist noch offen, wissen wir nicht. Auch, wir haben es eben das Thema schon gehabt, Rosenfelder mit Rückenproblemen, ist noch unklar, ob er wieder dabei ist. Und Kilian Cedilla hat den letzten Spieltag auch angeschlagen, verpasst. Auch da müssen wir mal noch die Pressekonferenz abwarten. Generell, ich habe gerade schon gesagt, Freiburg richtig gut gestartet, souveränen Sieg geholt am letzten Spieltag, wenn auch die Führung mit dem Doan-Traumtor so ein bisschen glücklich war. Den da vom Strafraum-Eck in den Winkel zu schlänzen, ist jetzt nicht unbedingt das alltägliche Tor gerade von Doan, aber am Ende hat man dann nachgelegt, hat 2 Tore noch gemacht und hat am Ende solide gewonnen. Heidenheim hat eigentlich ist nicht mal in die Nähe gekommen, richtig vom Tore schießen. Also gefährlich war es nicht, dass man es verliert. Von daher, es geht einfach weiter. Der SC funktioniert unter Schuster. Sehr guter Start und das halt trotz teilweise schweren Gegnern auch zum Saisonstart, wenn man sich anguckt, wie Heidenheim gestartet ist. Bayern hatte man drin, was ja die eine Niederlage war. Bei St. Pauli fallen Burchardt und Zoller immer noch aus. Unklar ist, ob Robert Wagner nach seiner Mandelentzündung wieder zurück ist. Der war letztes Spieltag fraglich, von daher gehe ich davon aus, könnte jetzt vielleicht schon reichen. Und auch morgen Giavogi war angeschlagen. Zuletzt Maurides könnte jetzt auch langsam mal wieder ein Kandidat sein, aber wahrscheinlich ja eh nicht startelfrelevant. St. Pauli hat endlich den ersten Punkt geholt und man war richtig stark gegen Leipzig. Also man hätte den Sieg eher verdient gehabt als die Sachsen und das muss ja was heißen. Das System ging wieder zum 3-4-3 mit 2 breiten Flügelspielern. Zart und Afolayan konnten da ein bisschen wirbeln von den Flügeln zur Mitte. Das hat gut getan, den St. Pauli-Jungs. Das ist wieder die Stabilität, die sie in der letzten Saison unter Hürzeler hatten. Auch die Spielelemente sind so ein bisschen mehr wieder in die Richtung gegangen, auch wenn man natürlich in der Bundesliga anderen Fußball spielt. Also du kannst schon ein bisschen weniger den ruhigen, stabilen Aufbau bringen als St. Pauli in der Bundesliga gegenüber der zweiten Bundesliga. Überraschend hatte sich zentral Bukalfa durchgesetzt, weil Metcalf angeschlagen war. Wagner hat das Spiel verpasst, das haben wir gerade schon gesagt. Und Bukalfa hat einen richtig guten Auftritt gezeigt. Also ich würde erwarten, dass er wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen wird gegen seinen Ex-Club. Kommt ja aus Freiburg. Generell Freiburg, wir hatten das Thema schon bei Heidenheim letzte Woche. Da sind drei Ex-Freiburger, hier auch drei Ex-Freiburger. Also die Freiburger Jugend ist da richtig gut dabei, bildet vor allem für die unteren Teams immer wieder viel aus. Mit Bukalfa, mit Philipp Treu und jetzt fällt mir der dritte, achso, natürlich, Leihspieler Wagner, auch Freiburger Jugendspieler. Das sind die drei Breisgauer da bei St. Pauli im Kader. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, gegen Freiburg wird es nicht einfach. Aber St. Pauli hat auch gezeigt, man ist auch gegen die Top-Teams nicht ganz chancenlos. Man kann da durchaus mithalten. Bei den Spielerempfehlungen schaue ich so ein bisschen in die zweite Reihe vor allem als erstes. Florent Muslia hat sehr viel Lob bekommen von Schuster letzte Woche, kam dann rein, gute drei Punkte gemacht, 1,22 Millionen aktuell. Da könnte man vielleicht reingehen in der Hoffnung, dass er wieder spielt. Gerade gegen St. Pauli könnte man vielleicht das spielerische Element noch ein bisschen mehr haben wollen als vielleicht Dingchi. Er könnte ja sogar in Richtung Startelf kratzen, das wissen wir nicht. Lukas Höhler natürlich auch Kandidat auf der Zehnerposition oder hängende Spitze neben bzw. hinter Adamu. Da ist ein bisschen offen, aber für den Preis würde ich bei Muslia reingehen. Auch Philipp Lienhardt, nachdem er jetzt, da war er so ein bisschen wackelig nach seinem schwachen Auftritt im dritten Spieltag, ob er sofort wieder startet. Das Rosenfelder Thema hatten wir schon. Ich gehe davon aus, Lienhardt darf wieder anfangen mit 4 Punkten, neben Ginter auch wieder stabil und richtig gut gepunktet. Von daher gehe ich davon aus, da könnte es wieder bergauf gehen bei dem Österreicher. Bei St. Pauli die Spielerempfehlung der Klassiker Erik Schmid. Wir hatten es die letzten Wochen immer wieder von ihm, auch vom Namen. Hat wieder richtig stark gepunktet. 19 Punkte jetzt schon geholt an den ersten Spieltagen. 4,26 Millionen. Auf jeden Fall kann man da immer noch mit reingehen. Und auch gerade schon gesagt, Kado Bukalfa dürfte wieder spielen. Hat 3 Punkte geholt. Kostet 2,03 Millionen. Steht jetzt mit seinem Tor, das er ja auch geschossen hat. Also hat auch ein bisschen Torgefahr nach vorne. Steht er schon bei 12 Comunio-Punkten. Auch da kann man auf jeden Fall reingehen. Beim Ergebnis bin ich mir so ein bisschen unsicher. Ich habe gerade schon gesagt, St. Pauli hat schon auch Chancen, aber eigentlich hat Freiburg zuletzt auch recht wirklich sehr solide immer gemacht. Ich tippe drauf, dass St. Pauli trotzdem auf ein Tor kommen wird, weil sie da wirklich schon es gut gemacht haben auch und gerade auch immer durchs Zentrum ja gut spielen können, wo Freiburg zwar defensiv eigentlich stark besetzt ist, aber mit dem Ball so ein bisschen Probleme hatte, vielleicht da eine hohe Balleroberung mit einem Gegentor. Ich tippe auf einen 3:1-Sieg für Freiburg.
Ja, Tendenz sehe ich ähnlich. Ich glaube auch nach dem letzten Eindruck von St. Pauli, dass sie es den Freiburgern schwer machen, aber dass es für einen knappen Sieg 2:1 für Freiburg reicht.
Ja, könnte bei mir auch passen. Also ich bin jetzt bei 3:1 gegangen, weil es mir aus Freiburger Sicht nicht ganz souverän genug wäre, 2:1 zu sagen. Aber vielleicht ist es auch einfach ein lange souveränes 2:0 und spät nochmal ein 2:1 oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Schauen wir zum nächsten Club, zu dem nächsten Duell. Ich habe gerade schon gesagt, die Leipziger letzte Woche nicht ganz so gut funktioniert, aber haben ihren aktuellen Vereinsrekord trotzdem eingestellt. 15 Bundesligaspiele ohne Niederlage in Folge mit dem 0:0 gegen St. Pauli. Jetzt mit Augsburg wartet quasi der neue Spitzenwert. Wenn man erneut ungeschlagen bleibt, ist man bei 16, hat eine Ralf-Rangnick-Serie eingestellt. Richtig stark waren die Leistungen in dieser Saison, aber eigentlich noch nicht. Man hatte dieses 3:2 gegen Leverkusen, wo irgendwie alles geklappt hat, auch jeder Ball reingeflutscht ist. Aber dann dieses träge 1:0 gegen Bochum, die torlosen Unentschieden gegen St. Pauli und Union. Ist alles nicht so richtig glücklich, macht einen alles nicht so richtig glücklich, gegen Atletico in der Champions League verloren. Sind wir mal gespannt, gleich wie du die Situation einschätzt. Beim FC Augsburg gibt's ebenfalls eine historische Siegeserie, die jetzt beendet wurde. Und zwar war man so lange wie noch nie zuvor sieglos, hat das jetzt abgeschüttelt, endlich wieder gewonnen. Das heißt, auch da geht's mit ein bisschen Selbstvertrauen nach Leipzig. Wie sieht's denn personell aus, Tim?
Ja, bei Leipzig fehlen weiterhin Kampel, Uedraogo und Schlager. Und du hast angesprochen, sind noch nicht im Flow, die Leipziger einfach. Es geht noch nicht so leicht von der Hand oder vom Fuß, das Offensivspiel, wie man es vielleicht gewohnt war aus der Vergangenheit. Ich würde es vor allen Dingen im Moment im offensiven Mittelfeld verorten, das Problem. Zum einen ist ja Dani Olmo nicht mehr da. Das war einfach ein Top-Spieler, den sie in der Qualität jetzt gerade nicht im Kader haben. Man hat eben versucht, mit jüngeren Leuten das zu ersetzen. Uedraogo konnte ja bisher verletzungsbedingt noch gar nicht eingreifen und Nusa hat Potenzial, hat auch ja anfangs gescored, aber jetzt dann erster Startelf-Einsatz gegen Atletico, wurde da schon zur Pause wieder ausgewechselt. Das ist noch nicht das Niveau, was man gerne hätte. Der hatte Potenzial, aber er braucht auch noch Zeit. Dementsprechend diese Olmo-Qualität, die fehlt derzeit einfach und daneben ist Xavi einfach noch nicht in der Topform. die er in der letzten Saison gezeigt hat. Das sind zwei Ausfälle, will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Xavi ist jetzt kein Ausfall, aber er ist eben noch nicht da, wo er sein kann und wo man ihn gern hätte. Und damit lahmt dann das Offensivspiel der Leipziger. Auch die beiden Top-Stürmer Šeško und Openda nicht in dem Lauf, den sie im Vorjahr hatten, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie eben dann nicht so viel aus dem offensiven Mittelfeld vorgelegt bekommen. Aber es ist halt noch nicht ganz das erreicht, was an Form gerne gesehen werden würde in Leipzig. Dementsprechend ist es etwas zäh und damit reicht es dann auch beim Aufsteiger St. Pauli nur zum 0-0 oder man ist sogar etwas schlechter als Team dann gewesen in dieser Partie. Jetzt sind die Augsburger zu Hause natürlich ein dankbarer Gegner, aber unangenehm spielen die auch. Ich rechne damit, dass Openda wieder in die Startelf rückt. Letztes Mal durfte Paulsen beginnen. Es könnte auch Nusa nochmal eine Chance für Baumgartner erhalten. Auch der hat jetzt nicht besonders überzeugt in der Startelf. Weitere Optionen sind immer Vermehren für Seiwald, Henrichs für Gertreuder. Ich glaube, langsam lerne ich die Aussprache der neuen Spieler auch. Lukeba war noch etwas angeschlagen, könnte wieder reinkommen für Klostermann. Vielleicht bleibt es aber auch erstmal bei der Innenverteidigung, weil er noch nicht hundertprozentig fit ist. Und ja, vielleicht erhält auch mal einer eine Bewährungschance, den wir seltener gesehen haben. Elmas wäre das, der hat zuletzt nicht spielen dürfen. Erstmals wurde jetzt André Silva mal eingewechselt. Ich will nicht komplett ausschließen, dass Rose mal einen von den beiden reinwirft, um was anderes zu probieren, weil die anderen es ja im Moment nicht so zeigen, wie man sich das wünschen würde. Dementsprechend ist auch bei Leipzig die ein oder andere Startelf-Überraschung für mich durchaus drin am Wochenende. Auf Augsburger Seite fehlen Essende, für zwei Spiele gesperrt worden. Weißt du, Essende oder SND?
Diskussion Essende hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon.
Ja, ich habe bei allen.
Ich weiß es nicht im Kopf, ich weiß es nicht.
Ne, die ganz neu in die Bundesliga gekommen sind, da tue ich mich noch, habe ich noch nicht genau mich informiert, muss ich gestehen. Also Essende, sage ich erstmal, er ist jedenfalls nach einer unnötigen roten Karte für zwei Spiele gesperrt. Auch Klein, Oxford und Gumni weiterhin nicht dabei. Generell ein sehr bitteres Spiel für die Augsburger gegen Mainz gewesen. Klare Chancen plus gehabt, viel öfter aufs Tor geschossen. X-Goals wert am Ende 2,23 zu 1,21 für Augsburg. Aber die Mainzer haben alle drei Schüsse, die sie auf das Tor bekommen haben, dann auch im Tor untergebracht. Dementsprechend ein ärgerliches 2:3 aus Augsburger Sicht. Essende dann eigentlich eine Top-Leistung gebracht, ein guter Spieler, aber eben die Mannschaft dann geschwächt durch diese rote Karte. Er muss nun ersetzt werden. Mounier oder Tietz kommen rein. Ansonsten rechne ich aber schon mit der gleichen Aufstellung wie gegen Mainz, denn der Rest hat ja überzeugt. Das als Team hat das ganz gut funktioniert. Nur defensiv, klar, das ist ein oder andere Problem dann. Aber insgesamt rechne ich damit, dass Torup auch weiterhin dann auf diese Mannschaft setzen möchte. Dementsprechend Empfehlungen würde ich dann auf Augsburger Seite auch mal drüber nachdenken, einen der neuen Mittelstürmer, die dann reinkommen, zu holen. Mounier steigt gerade im Wert, kostet 3,7, Tietz 5,5. Ist natürlich nicht ganz klar, wer von beiden jetzt in die Startelf rückt. Aber interessant finde ich sie beide. Auf Leipziger Seite setze ich weiter auf Vermehren. Ich glaube, dass der sich langfristig durchsetzt. Großes Talent für 5,6 würde ich da auch nach wie vor zuschlagen. Und spekulieren könnte man mal mit Elmas für 1,5. Für die Risikofreudigen unter euch bekommt er da tatsächlich seine Chance. Dann wäre Augsburg ein guter Gegner, um dann auch mal was von sich zu zeigen. Und schon würden die Aktien und der Wert steigen. Ist aber nicht komplett ausgeschlossen, dass er auch wieder 90 Minuten auf der Bank sitzt und Rose doch weiter auf das bewährtere Personal setzt. Das ist jetzt auch so eine kleine Frage. Wie viel traut sich Rose, wie viel Veränderungen will er vornehmen? Oder inwiefern vertraut er dem Kern seiner Mannschaft und gibt dem die nächste Chance gegen Augsburg? Das müssen wir jetzt abwarten. Ich würde tippen in diesem Spiel, dass es dann doch eher wieder zäh wird. Ich sehe da dann wieder einen knappen Sieg für Leipzig und zwar nur ein 1:0.
Ja, ich bin mir auch unsicher, wie es wird. Ich glaube aber, dass ein paar Tore mehr fallen werden, glaube ich. Ich glaube, Leipzig wird da richtig auf Offensive gehen, weil die halt ja schon sagen, hier drei Spiele, die man sehr mager war offensiv. Ich glaube, die werden ein bisschen was reinwerfen. Marco Rose wird da sagen, wir müssen jetzt nachlegen und dann wird es eher ein kleines Torfestival. Vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ich tippe auf ein 3:2. Also auch einen knappen Sieg mit einem Tor für Leipzig, aber insgesamt ein bisschen mehr Action.
Wäre allen zu wünschen, besonders den vielen, vielen Zuschauern, die wieder in Leipzig dann sich dieses Spiel geben werden. Ich rechne natürlich damit, dass Ausverkauf gemeldet wird, das ist ja klar.
Oh ja, um die wäre es mir richtig schade, wenn es nur ein langweiliges 1-0 wird. Schauen wir auf das nächste Spiel. Auch da könnte es, ja, wobei wir haben, die Gäste werden Stimmung reinbringen. In Wolfsburg, die spielen gegen den VfB Stuttgart. Ja, die Stuttgarter richtig offensiv stark. Apropos Torfestivals. Seit 20 Bundesligaspielen immer getroffen und zuletzt gerne richtig, richtig früh. In allen 4 Bundesligaspielen dieser Saison ist Stuttgart in Führung gegangen mit 1-0. 3-mal sogar in den ersten 8 Minuten getroffen. Also, die ersten 8 bis 10 Minuten muss Wolfsburg vielleicht überstehen. Vielleicht mal die andere Richtung von letzter Woche. Da hat man angefangen mutig und hat dann irgendwann umgebaut und hat ein 5-4-1 mit Özcan als Rechtsaußen gespielt. Vielleicht fängst du jetzt einfach an mit Özcan als Rechtsaußen. Kannst dann nach 15 Minuten anfangen, deine Offensivspieler einzuwechseln. Ja, bei den Wölfen lief es nicht so gut. Aber generell unter Hasenhüttl ist auch so ein bisschen so ein Ganz-oder-gar-nicht-Ding. Entweder du gewinnst oder du verlierst. Unentschieden gab es noch kein einziges. 13 Spiele ist er da. 6-mal gewonnen, 7-mal verloren. Wer auf jeden Fall kein Kandidat ist, und der kam ja auch rein später, ist Yannick Gerhardt. Wurde nach seiner roten Karte überraschend nur für ein Spiel gesperrt. Ist ja immer so eine kleine Schuldeingeständnis des DFB, wenn man da sagt, der fällt nur für ein Spiel aus nach einer angeblichen Tätigkeit. Das ist überraschend. Außerdem Maier, Bialek, Paredes und wahrscheinlich Rogerio noch kein Kandidat. Mehle könnte jetzt vielleicht mit dem Training in die Richtung kommen, dass er ein Kandidat für den Kader wird. Könnte ich mir vorstellen, aber startet er wahrscheinlich noch nicht. Thiago Tomás musste mit einem Tritt auf den Fuß ausgewechselt werden, der ist fraglich, Odogu war krank und Lukas Metscher ist immer noch nicht zurück, hat jetzt Adduktorenprobleme gehabt noch und fällt wieder aus. Da ist auch fraglich, ob er diese Woche ein Kandidat ist, wahrscheinlich nicht. Ja, bei den Wolfsburgern wirkte es letzte Woche so, als hätte man Leverkusen am Rande einer Niederlage gehabt. Aber wenn man ganz genau hinschaut, es waren vor allem eher die Probleme von Bayer, die die Tore gebracht haben. Das Eigentor mit Mökele, schwach die Ecke verteidigt. Ja, da war es nicht jetzt so richtig so, dass wirklich Wolfsburg so extrem dominant war. Dazu ist man defensiv halt immer noch wirklich alles andere als stabil. Könnte erneut ein schweres Spiel werden gegen Stuttgart, die ja in richtig guter Form waren zuletzt. Langsam muss Hasenhüttl vor allem mal ein bisschen Konstanz reinbringen. Ja, ist natürlich schön. Ein Sieg bringt mehr Punkte als zwei Unentschieden. Also wenn du einen Sieg und eine Niederlage holst, hast du 3 Punkte, anders halt nur 2. Aber wenn du halt dann doch mehr verlierst, als du gewinnst, dann bleiben die Punkte da doch auf der Straße. Beim VfB fällt Justin Diehl noch aus, der hat sich kürzlich bei der U23 verletzt, nach nur ein paar Minuten. Nata ist noch verletzt und Alter Kiel fällt aus. Sturgeon ist so ein bisschen wechselhaft, hat immer noch sein Rückenthema. Es hieß jetzt zuletzt, er kann das Pensum ein bisschen steigern. Würde mich überraschen, wenn er im Kader wäre, aber ganz auszuschließen ist es nicht. Nach dem etwas schwächeren Start von Freiburg, die jetzt also aber auch gezeigt haben, dass sie richtig gut sind, ein bisschen was auf die Mütze bekommen. Aber jetzt ist Stuttgart in der Saison angekommen, hat Real lange dominiert, dann knapp verloren. Dortmund jetzt komplett auseinandergenommen. Viel mehr gibt's da eigentlich auch nicht zu sagen. Aktuell läuft's halt wieder und ich sehe auch eigentlich keinen Grund, warum das gegen Wolfsburg nicht weitergehen sollte. Aber ich sehe schon, wenn ich so ein bisschen vorausschaue, du hast da gleich eine andere Meinung zu. Ich mache gerade meine Spielerempfehlung, dann können wir in die Diskussion starten. Ich habe Konstantinos Koulerakis auf dem Zettel. Ich habe es schon gesagt, man hat immer defensiver gewechselt. Einer davon war Koulerakis, der kam rein, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ich erwarte auch, dass er dann starten wird, egal ob Viererkette oder Dreierkette. Kostet 4,43 Millionen, hat 6 Punkte diese Saison bisher geholt. Da würde ich drauf gehen. Jeff Chabot bei den Stuttgartern ähnlich stark, auch konstant. Jetzt so 4 Punkte, hat einmal die 2 geholt, aber sonst solide Punkte geholt für 5,49 Millionen, ein bisschen teurer, aber natürlich auch beim besseren Team. Jetzt kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, der VfB Stuttgart macht so furios weiter. Ich tippe auf einen 4-1 Auswärtssieg. Das siehst du anders, Tim.
Ja, ich sehe bei den Wolfsburgern, sie waren jetzt gegen die Bayern nah dran, einen Punkt zu holen. Sie waren jetzt gegen Leverkusen nah dran, einen Punkt zu holen. Es waren auch jedes Mal recht torreiche Spiele. Ich glaube, das geht so weiter. Aber diesmal holen sie sich den einen Punkt und spielen 2-2 gegen Stuttgart. Die Stuttgarter noch berauscht von sich selbst nach dem 5-1 gegen Dortmund. Und diesmal reicht es dann nur für den Unentschieden, ist mein Tipp.
Ich merke so ein bisschen, da kommt der BVB-Fan durch, der auch so eine kleine Rache möchte.
Nein. Nein, okay. Das ist mir dann, also es wäre natürlich wichtig, es ist ein Konkurrent für den BVB, die müssen auch mal Punkte lassen. So, aber ich glaube, die Wolfsburger belohnen sich jetzt trotzdem mal dass sie gegen die Großen auch mal so mitgehalten haben.
Und du glaubst, es kommt zum ersten Unentschieden unter Hasenhüttl?
Ja.
Okay, gehen wir zum nächsten Team, zum nächsten Spiel. Mainz empfängt Heidenheim. Die Mainzer sind unter Bo Henriksen richtig stabil geworden auch. 17 Bundesligaspiele unter dem neuen Coach, nur 3-mal verloren. Also richtig gute Quote. Selbst Bayern und Dortmund schon häufiger verloren in diesen letzten 17 Spieltagen. Die sind beide bei 5 Niederlagen. Also da ist man, der ist auf jeden Fall stabil. Da kommt dann halt nicht immer ein Sieg bei raus, aber auch nicht viele Niederlagen. Die Heidenheimer wiederum sind wohl mit sehr guten Erinnerungen jetzt auf dem Weg nach Mainz dann. Denn im Vorjahr haben sie in Rheinhessen das erste Mal in ihrer Bundesliga-Historie einen Auswärtssieg gefeiert, haben damals 1-0 gewonnen. Und du, Tim, darfst uns jetzt auf Stand bringen, wie es bei den beiden Teams aussieht.
Ja, bei den Mainzern fehlt Amiri. Ganz unnötige gelb-rote Karte gegen Augsburg kassiert. Innerhalb von kurzer Zeit da vom Platz geflogen. Besonders ärgerlich für Leute wie mich, die den im Team haben. Ein Spiel nun ohne den wahrscheinlich wichtigsten Mann im Mittelfeld bei Mainz. Wir haben über das Spiel gegen Augsburg gesprochen, angeschnitten, dass der Auswärtssieg da für die Mainzer sehr glücklich war. Trotzdem ist es eben der erste Saisonsieg, den sie in der Tasche haben, und es wird ihnen dann egal sein, ob das jetzt verdient war oder nicht. Effizienz ist ja auch eine Qualität, und die haben sie da gezeigt, indem sie ihre Chancen genutzt haben. Daher eine positive Entwicklung können sie da für sich selber sehen. Ärgerlich war das Spiel für Amino Sieb, der seinen ersten Startelf-Einsatz hatte, direkt getroffen hat, dann aber noch vor der Pause ausgewechselt werden musste, weil Amiri eben vom Platz geflogen war und Henriksen dafür defensiv wechseln wollte. Für ihn kam dann Barkok. Ich denke, recht klar dürfte sein, dass Sieb nach diesem ersten Startelf-Einsatz mit Treffer dann aber auch im Team bleibt und wieder starten darf. Vakant ist die Position von Amiri. Das könnte theoretisch Lee übernehmen, der beim letzten Mal mit Oberschenkelproblemen gefehlt hat. Eigentlich ja jemand, der sonst immer im Team ist. Barkok auch ein Kandidat. Der Rest des Teams wird dann aber wahrscheinlich erneut eine Bewährungsprobe bekommen und so weiterspielen dürfen, wäre mein Tipp. Auf Seiten von Heidenheim. Da fehlt nur Nihus. Und Beck stand gegen Freiburg nicht im Kader. Da habe ich jetzt noch keine Info gesehen, was bei ihm das Problem war oder ob der wiederkommt. Heidenheim, zweite Niederlage in Folge kassiert, nachdem sie in Dortmund 2-4 unterlegen waren. Das war aber ein Auftritt, wo sie auch zwischendurch nah dran waren, dann doch was mitzunehmen und die Leistung jetzt auch nicht katastrophal war. Gegen Freiburg zu Hause dann aber klar unterlegen beim 0-3. Schmidt hat mal im etwas größeren Stil rotiert. Das wird jetzt öfter auch passieren. Nächste Woche beginnt die Conference League für die Heidenheimer. Dementsprechend müssen Wechsel auch immer sein. In Mainz würde ich aber annehmen, dass er da jetzt versucht, mit der bestmöglichen Elf aufzulaufen. Aus der fehlten jetzt mehrere Spieler. Also Traoré sollte wieder in eine Position nach hinten in die Viererkette für Busch rücken. Chienza auf links anstelle von Hunsack sollte sein. Wenn Beck fit ist, könnte ich mir auch ihn rechts vorne wieder vorstellen. Schöppner im zentralen Mittelfeld ist auch eine Option. Pieringer könnte wieder in die Sturmspitze für Bräunig rücken. Das wäre so ziemlich die erste Formation, die ich da sehen würde im Moment. Und dann kann man in der Conference League rentieren. Ich glaube, da könnte ich mir die Heidenheimer eher vorstellen, wie das Freiburg früher auch gemacht hat, dass man in so einem internationalen Wettbewerb, der ein absoluter Bonus ist, da eher ein bisschen mehr rotiert und sagt, ja, wenn wir dann da nicht jedes Spiel gewinnen oder nach der Vorrunde es nicht reicht, dann okay, aber das kann Heidenheim eher verkraften. Wichtig ist, dass sie in der Liga punkten und drin bleiben. Daher die erste Elf in Mainz. Empfehlungen. Hansche Olsen kam bei Mainz rein für Leitsch. 2,7 kostet er, ist einer, der auch in der Vergangenheit schon mal gut gepunktet hat, den würde ich mal empfehlen. Barkok ist mit 1,3 Grad recht günstig, hat Startelf Chancen, wenngleich wahrscheinlich noch andere vor ihm sind. Amino Sieb, 3,4 Millionen, ist jetzt im Aufwind nach seinem ersten Tor. Den kann man sich auch mal gönnen. Auf Heidenheimer Seite werden die Spieler jetzt inzwischen teurer. Wir haben auch viel empfohlen und sie hatten einen guten Start. Deswegen ist es jetzt schon wieder fraglich, wen man da empfiehlt, weil viele jetzt vielleicht ein bisschen zu teuer geworden sind. Grundsätzlich finde ich, kann man immer aber Gimba in der Abwehr für 3,4 nennen, ein souveräner Verteidiger. Maloney für 2,3 im Mittelfeld. Und nicht ganz uninteressant finde ich auch Mikkel Kaufmann für 1,4, war zuletzt nicht drin, hat aber auch Chancen, mal in die Startelf zu rücken oder eingewechselt zu werden. Den finde ich auch nicht unspannend. Ich würde aber tippen, dass es die dritte Niederlage in Folge gibt für die Heidenheimer. Ich denke, Mainz setzt sich knapp durch und fährt den nächsten Sieg ein und entscheidet dieses Spiel mit 2-1 für sich.
Ja, ich tendiere auch vielleicht eher zu Mainz aktuell, aber ich glaube, es wird einfach ein solides Spiel von beiden Teams. Heidenheim wird sich mehr darauf stabilisieren, was man sehr gut kann. Und dann vielleicht auch nochmal einen Punkt, wo ich tippe auf ein 1:1, also ähnliche Tendenz wie du, aber dann eher beim Unentschieden tatsächlich.
Ja, auch ein Spiel, was ein bisschen nach Unentschieden klingt, das stimmt.
Na, was ebenfalls nach Unentschieden klingt, vor allem nach wenig Toren, ist das nächste Spiel. Borussia Mönchengladbach, die ja gegen Frankfurt gefühlt 500 Mal aufs Tor geschossen haben und kein einziges Mal gefährlich waren, richtig gegen Union Berlin, die ja auch vor allem für defensive Stabilität bekannt sind. Gladbach ist punktemäßig wirklich richtig schlecht in die Saison gestartet. 3 Niederlagen an den ersten 4 Spieltagen gab es zuletzt vor 9 Jahren unter Lucien Favre, der dann zurückgetreten ist nach dem schlechten Saisonstart. Damals waren es aber sogar 4 Pleiten, also ist nicht ganz so schlimm. Dazu muss man sagen, dass es natürlich auch einfach extrem schwere Gegner waren, die man jetzt hatte. Die Eisernen hingegen wieder in besserer Form als in der letzten Saison. Union nach 4 Spieltagen 8 Punkte geholt, ungeschlagen. Nur in der Saison 2022-23 ist Union besser gestartet als 8 Punkte. Die hat man ja mit der Champions League Quali dann beendet. Bei den Gladbachern, wir hatten das Thema verletzte Torhüter gerade schon. Omlin ist ausgefallen letzte Woche, da ist Moritz Nikolas in die Startelf gerückt. Olschowski, der dritte Torhüter oder vierte Torhüter, je nachdem, wo man ihn mit Sippel einsortiert, fehlt ebenfalls verletzt. Und Borges Sanchez fällt noch aus. Frank Honorar ist wieder im Lauftraining, also der könnte vielleicht wieder in den Kader rücken. Player und Kleindienst, die letzte Woche angeschlagen sind, haben es beide geschafft, haben beide mitgespielt. Player kam von der Bank und Kleindienst hat gestartet. Gegen Frankfurt hat man eigentlich ein stabiles Spiel gemacht und eigentlich auch insgesamt ein ordentliches bis gutes Spiel. Am Ende hat es nicht gereicht, vor allem weil man auch das Tor in der eigentlich starken Phase nicht forcieren konnte. Aber ich finde, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Union, die ein bisschen passiver sind im Spiel als Frankfurt, wo das hohe Pressing Gladbach ein bisschen Probleme bereitet hat, könnte jetzt dem Spielstil aktuell vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen. Da bin ich gespannt. Aber auch gegen Union natürlich extrem schwer, Tore herauszuspielen. Klar ist aber, nach dem richtig schweren Auftragprogramm, das man hatte, müssen jetzt aber die Punkte her, weil sonst wird es ganz, ganz schnell ungemütlich, auch in Gladbach für den Trainer Gerardo Seoane und auch dann so ein bisschen in Richtung Sportchef Roland Wilkos vielleicht ein Thema, wo man bald drüber reden muss, wenn die Punkte nicht kommen. Aber vielleicht lässt sich da ja jetzt was ändern. Bei den Eisernen fällt ebenfalls ein Torwart aus. Stein ist immer noch verletzt. Auch Juranovic ist wohl noch kein Kandidat wieder. Tom Rothe ist wackelig. Er ist noch nicht bei 100%, nachdem er angeschlagen war letzte Woche. Aber nach seinem starken Auftritt bin ich mir sicher, wenn er auch nur annähernd fit ist, sollte er auf jeden Fall spielen. Hat ein Tor gemacht, hat ein Tor eingeleitet. Also das sollte keine Frage sein. Dasselbe gilt für Wooyoung Jung, der verletzt ausgewechselt wurde letzte Woche mit seinem Tor, auch richtig stark gewesen, hat es belebt. Aber der ist schon wieder im Training, der dürfte auch spielen. Kevin Volland hat es letzte Woche noch nicht gereicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht reicht es für einen Kader, wahrscheinlich kein Startelf. Ich habe gerade schon gesagt, Union ist wieder eine Macht, vor allem defensiv. Man lässt wenig hinten rein, vor allem daheim, richtig schwer zuschlagen, 4 Spiele unbesiegt, wieder auf Kurs nach oben. Die große Frage ist halt, ob das nachhaltig funktioniert oder ob das jetzt auch so ein gegnerabhängiges Thema war. Also wir haben über Leipzig schon gesprochen, da war es offensiv wackelig. Wir haben über Hoffenheim schon gesprochen. Nee, haben wir noch nicht gesprochen, aber werden wir noch drüber sprechen. Auch da läuft es aktuell gar nicht gut. Also da lag auch einfach viel passend. Jetzt liegen wieder ein bisschen Punkte auf der Straße mit den Gegnern, die man hat. Also bin gespannt, ob das bei Union nachhaltig funktioniert. Bei den Spielerempfehlungen, mit einem gewissen Risiko, dass man vielleicht darauf spekuliert, dass Honorar noch nicht wieder fit ist, könnte man auf Nathan Ngoumou gehen. 3,37 Millionen kostet der, 11 Punkte hat er bisher geholt. Der hat gegen Frankfurt ein starkes Spiel gemacht, ist immer wieder in die Tiefe gestoßen. Nico Elvedi mit 6,93 Millionen, schweineteuer, aber schon 24 Punkte holt, also im Schnitt 6 Punkte pro Spiel. Das ist eine krasse Preis-Leistung. Dazu die kommenden Gegner, ich habe es gerade bei Union schon angedeutet, alle nicht so richtig torgefährlich. Vielleicht auch nochmal 1-2 Gegentore weniger dann für Gladbach. Gibt auch nochmal ein bisschen Plus für die Innenverteidiger natürlich. Bei Union, Wooyoung Jung, 3,11 Millionen, 12 Punkte, Tor gemacht, richtig gut gestartet jetzt. Natürlich eine Empfehlung. Außerdem glaube ich, nach wechselhaftem Haberer-Auftritt, der auch das eine Gegentor so ein bisschen mitverschuldet hat, dürfte Christopher Trimmel wieder eine Chance bekommen. Kostet 1,57 Millionen, 4 Punkte bisher geholt. Da könnte ich mir vorstellen, dass der in der Startelf ran darf. Und dann ist die große Frage, wer schießt das Tor? Schaffen es die Gladbacher, sich mal eine Torschance rauszuspielen oder Union? Ich tippe auf keiner. Ich gehe auf ein 0:0. Was glaubst du, Tim?
Ja, ich habe mit mir gerungen, ob ich 0-1 oder 1-0 tippen soll, weil ich auch nicht allzu viel von diesem Spiel erwarte. am Ende habe ich mich für 0-1, also den Sieg für Union, entschieden. Da habe ich einfach ein bisschen im Gefühl eher, dass das Pendel dazu in deren Richtung ausschlagen wird. Aber ist mir schwer gefallen, das festzulegen, wer das knapp gewinnt.
Ist auch unfair, weil ich dir das 0-0 schon weggenommen habe.
Das stimmt, ja.
Ja. Schauen wir auf das nächste Spiel. Da wird es höchstwahrscheinlich nicht 0-0 ausgehen, so wie die letzten Wochen da aussehen. Der FC Bayern empfängt Bayer 04 Leverkusen zum Topspiel am Samstagabend. Es ist eine ungewohnte Rolle für den FC Bayern, so ein Duell gegen den amtierenden Meister zu spielen. Bisher war man das ja zuletzt immer. Beim letzten Mal, als die Münchner 2012-13 auf einen Meister getroffen sind, damals auf deine Borussia, gab es zweimal ein 1-1 Remis in der Saison. Also Bayern als Herausforderer gegen den amtierenden Meister nicht unbedingt immer erfolgreich gewesen. Gleichzeitig aber auch doch wieder eine gewohnte Position. Die Bayern stehen nämlich auf Platz 1 der Tabelle, Spitzenspiel gegen Leverkusen Platz 2 der Tabelle. Also als Tabellenführer ins Duell ist auch wieder was die Bayern vielleicht besser kennen, auch wenn es die letzte Saison nicht ganz so häufig passiert ist. Aber vor allem offensiv beide Teams mit Toren ohne Ende. Der FC Bayern steht bei unfassbaren 29 Treffern in den ersten 6 Pflichtspielen. Davon alleine 20 in der letzten Woche, in den letzten 3 Spielen. Leverkusen ist insgesamt bei 20 Treffern, hatte aber, muss man so ehrlich sein, mit dem Supercup auch schon ein Duell mehr. Also die Quote da doch ein bisschen niedriger. Wer ist denn diesmal für die Tore verantwortlich, Tim?
Ja, ein Spiel, auf das ich mich auch durchaus freue. Auf jeden Fall ein schönes Spitzenspiel. Bayern müssen weiter ohne Stanisic, Bowie und Ito antreten. Auch Buchmann, der eh keine Rolle spielt, nicht fit. Bayern, ja, super in Form, eine 20-Tore-Woche. Natürlich waren die Gegner jetzt mit Kiel, Bremen und Zagreb war's, ne? Waren jetzt nicht die Riesengegner. Trotzdem 20 Tore in den 3 Spielen zu machen, sagt auch was aus. Also eine super Form, gerade offensiv läuft's einfach bei den Bayern. Das ist schon interessant zu sehen, wie es dann jetzt auch gegen die Leverkusener laufen wird, die dann ein etwas anderes Kaliber darstellen, aber zuletzt auch defensiv ja die ein oder andere Schwäche mal offenbart haben. Startelf könnte fast exakt die gleiche sein bei den Bayern wie zuletzt. Am ehesten könnte Gnabry noch reinkommen. Der hat sich zuletzt immer wieder mit Torbeteiligungen empfohlen. Für Coman eine Option. Der Rest aktuell die beste Wahl. Leimer hat es hinten rechts auch ganz gut gemacht. Kann natürlich sein, dass Guerrero den Vorzug bekommt, aber ich würde sagen, er ist eigentlich Leimer eine ganz gute Wahl für das Spiel. Ich würde ihn eher drin lassen. Müssen wir mal sehen. Guerrero auf rechts ist auch für mich so eine Variante. Weiß ich nicht, ob das auf Dauer das Beste ist. Er ist zwar flexibel, aber fühlt sich schon eher auf einer linken Position, ob jetzt zentral oder außen, auch wohler. Dementsprechend würde ich tippen, dass wir ansonsten die gleiche Elf sehen, die am letzten Wochenende gestartet ist, und Gnabry für Coman. Und ah ja, natürlich Neuer, habe ich nicht für euch vergessen. Neuer war ja beim letzten Mal kurzfristig ausgefallen, ist noch leicht fraglich, sollte wohl fit werden, dann wird er auch zwischen den Pfosten stehen für Ulreich.
Ja, eigentlich würde sich Guerrero ja vielleicht auch links anbieten, aber vielleicht nicht gerade gegen Frimpong, da ist Davies wahrscheinlich der bessere Kandidat.
Ja, würde ich auch so sehen. Also Guerrero ist auch ein bisschen faszinierend für mich immer noch, weil das ja auch beim BVB, der hat da auch seine, also hat schon viel geleistet, aber auch einen gewissen Schlendrian drin gehabt, dass der jetzt bei den Bayern dann eine ganz wichtige Rolle spielt. Auf Dauer kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja, Leverkusen hat den Vorteil, dass alle fit sind. Gegen Wolfsburg das erste Mal im größeren Stil rotiert in der Saison und dann wurde es auch gleich mal etwas eng. Die Abwehr war nicht ganz sattelfest. Gegen die Wölfe musste dann die Werkself mal wieder Last-Minute-Qualitäten beweisen. Das können sie ja, das haben sie gezeigt. Die sind immer wieder in der Nachspielzeit da. Das ist inzwischen ja schon fast ein bisschen langweilig geworden, dass wir das von Leverkusen immer wieder sagen müssen. Es reicht aber ganz oft dann doch, um zu gewinnen. War defensiv aber ein ungewohnt schwaches Spiel. Mukiele und Belossian, die dann mal ran durften, waren ziemlich schlecht, mussten schon zur Pause wieder raus. Und apropos zur Pause, ich habe das Spiel in einer Radioreportage verfolgt und da deutlich hörbar Pfiffe zur Pause gehört. Auch der Kommentator meinte, dass es wohl Pfiffe dann eher Richtung Mannschaft waren, nicht irgendwie gegen den Schiri. Das hatte mich dann schon sehr gewundert. Da muss ich jetzt auch mal bei den wenigen, die es gemacht haben, mal sagen, was ist denn da mit euch los? Diese Mannschaft hat gerade das Vizekusen-Image pulverisiert, 2 Titel gewonnen. Serie von 35 Bundesligaspielen in Serie ist gerade erst zu Ende gegangen. Bundesligaspielen ohne Niederlage in Serie. auch in dieser Saison halt eine Niederlage kassiert, sonst alles gewonnen und dann liegt man einmal mit einem Tor zur Pause hinten und es wird direkt gepfiffen. Also da muss man schon sehr privilegiert sein, um da direkt ja die Mannschaft auszupfeifen. Leverkusen an sich ist ja etwas anfälliger defensiv in der Saison. Das könnte sich gegen die Bayern rächen. Ich rechne aber trotzdem mit der Top 11, also Tabsobata, Hinkapje vor Hadecki. Im Mittelfeld wahrscheinlich Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, vielleicht auch Palacios für Andrich, wenn er schon wieder soweit ist. Und davor Terrier oder vielleicht auch Adli mit Wirtz in dem Angriff Boniface. Das sollte Leverkusen dann wieder sein gegen die Bayern. Also ein Spiel, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Das könnte torreich werden. Das sehen wir auch beide so, wie wir gleich sehen werden. Bei den Empfehlungen habe ich nicht viele zu nennen, ist mir aufgefallen. Das sind beides halt sehr teure Kader. Und was soll man da sagen? Ihr wisst alle, was die können. Ihr wisst alle, was die punkten werden. Aber dafür muss man dann entsprechend auch die Kohle hinblättern. Leimer wäre jetzt der Einzige, wo ich gesagt hätte, für 5 Millionen, wenn der jetzt erstmal drinbleiben sollte. Die Konkurrenz ist ja gering, dadurch, dass im Moment Stanisic und Boey ausfallen und Kimmich einfach ja dauerhaft diese Doppel-6 im Moment mit Pavlovic bildet. Gegen Guerrero sollte man sich dann eigentlich schon durchsetzen können. Und im Moment für 5,2 Millionen ist Leimer dann eine ganz interessante Wahl. Geradezu ein Schnäppchen bei den Bayern. Ja, mein Tipp für dieses Spiel ist, dass die Bayern diesmal gewinnen werden. Und zwar mit 3-2.
Ja, ich glaube auch an torreiches Spiel, habe aber fast noch mehr Tore im Sinn. Und ich glaube, am Ende wird es ein Unentschieden geben. Ich tippe auf ein 4-4, also Action.
Das würde ich gerne sehen, ja. 4-4.
Na, vielleicht ein bisschen der Wunsch, einfach Samstagabend gut unterhalten zu werden.
Ja, also das ist, ich glaube, auch unabhängig vom Ergebnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei dem Spiel nicht gut unterhalten wird. Schauen wir mal.
Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, zu dem ich tatsächlich hinkomme. Also ich fahre nach Kiel am Wochenende und schaue mir die Eintracht in Kiel an. Die Eintracht ist ja richtig stark gestartet, hatte ein unglückliches 0-2 gegen Dortmund. Du wirst dich erinnern, Tim. Aber danach dreimal gewonnen, 3 Siege in Folge. Gab es zuletzt in den ersten 4 Spielen oder 3 Siege generell. Vor 8 Jahren ist die SGE so gut gestartet. Also ist schon länger her. Für die Kieler ist bekanntlich die erste Saison, von daher ist trotzdem der beste Start der Geschichte quasi mit einem Punkt. Aber sie haben einen echten Frankfurt-Kenner im Formhoch aktuell bei sich. Neuzugang Andu Kelati kam im Sommer aus Hoffenheims U23, hat seinen ersten Bundesliga-Scorer gesammelt. Der ist gebürtiger Frankfurter, ist in Frankfurt aufgewachsen, aber nicht bei der Eintracht, ist beim FSV Frankfurt aufgewachsen. Schauen wir uns die Spieler an bei Kiel. Kleine Beke fehlt immer noch, wackelig, wir hatten es vorher schon. Bernhardsson ist nicht ganz klar, ob er wieder fit ist. Auch Patrick Erras, der das letzte Spiel verpasst hat, ist noch nicht klar, ob er wieder einsatzbereit ist. Bin ja so ein bisschen Zweckoptimist bei den Störchen. Kennt ihr ja schon. In dieser Woche muss ich aus Eintrachtgründen davon abweichen. Ich bin sogar im Stadion. Das heißt, ich bin natürlich für meine Frankfurter. Ich bleibe aber dabei, dass mir die Entwicklung bei Kiel eigentlich ganz gut gefällt. Ne? Es sind klare Spielmuster erkennbar. Man war gegen Bochum eigentlich auch das klar bessere Team. Fehlt leider an manchen Stellen wirklich an Qualität. Gerade auch mit den Ausfällen, die man dann hat. Und vor allem an Konstanz. Aber ich bin weiterhin positiv. Also ich finde die KSV bisher relativ gut. Ich würde die auch immer noch nicht abschreiben, auch wenn sie immer noch die rote Laterne aktuell tragen müssen am Tabellenende. Bei den Frankfurtern fehlt Kevin Trapp im Tor immer noch. Auch Oskar Højlund ist weiterhin verletzt. Fraglich ist, ob Götze wieder einsatzbereit ist. Der ist erkrankt ausgefallen zuletzt. Wird wahrscheinlich für die Europa League am Donnerstag noch kein Kandidat sein. Und bei Tutor schwebt, glaube ich, immer noch das Kinderthema so ein bisschen über allem. Also der sollte ja vielleicht letztes Spieltag ausfallen, weil seine Frau hochschwanger ist. Bisher habe ich nichts von einer Vollzugsmeldung quasi gehört, von einer Geburtenmeldung. Von daher muss man da auch immer noch mal so ein bisschen die Vorsicht haben, ob er jetzt am Donnerstag spielt in der Europa League, ob er am Wochenende spielen kann. Das ist so ein bisschen offen, würde ich behaupten. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht kam auch das Kind am Montag und es wurde nur noch nicht vermeldet. Auch da werden wir bestimmt in der Pressekonferenz noch mal was hören. Dürfte ja sogar heute am Mittwoch jetzt schon die Pressekonferenz zu Pilsen sein, wo vielleicht noch mal es ein kleines Update gibt. Ich habe gerade schon gesagt, Start ist top, es läuft gut. Die Defensive ist stabil, der Angriff ist furios. Gibt als Eintracht-Fan nichts zu meckern gerade. Das ist fast schon ein bisschen langweilig gerade. Es wäre aber auch klassisch Frankfurter Diva, wenn man es genau jetzt gegen Kiel versauen würde. Also da muss man als Frankfurter immer vorsichtig sein. Man kennt ja seine Diva. Ich bleibe aber auch hier positiv. Ich denke, dass die Eintracht erneut nachlegen kann. Es gibt eigentlich, außer dass Frankfurt Frankfurt ist, gibt es eigentlich keinen Grund, warum die SG es jetzt versauen sollte. Bei den Spielerempfehlungen, ich habe gerade schon gesagt, Ando Kelati ist ein Frankfurt-Spezialist, hat den Assist geholt letzte Woche, richtig gut dabei. Er wird wahrscheinlich erstmal wieder auf die Bank gehen jetzt. Steven Skripski ist fit, hat auch einen guten Einsatz gehabt. Aber für 1,15 Millionen 5 Punkte geholt bisher, trotz dieser Minuspunkte mit der Gelb-Rot-Karte. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Also Kelati für mich eine Empfehlung. Außerdem natürlich Skripski, 2,92 Millionen 5 Punkte geholt mit seinem Assist im Bundesliga-Debüt für die Kieler. Entsprechend auch eine Empfehlung. Beste Kiel-Empfehlung aber für mich Armin Gigovic. 2,71 Millionen 15 Punkte schon geholt diese Saison. 5 im Schnitt, glaube ich. Das ist richtig, richtig stark, vor allem offensiv gefährlich. Hatte auch 2, 3 richtig gefährliche Abschlüsse. Wenn er die ins Tor drückt, dann kommen da auch noch Punkte dazu. Also ich würde erwarten, dass er gegen die Eintracht wieder startet. Und bisher die Comunio-Punkte voll auf seiner Seite. Bei den Frankfurtern ist es ein bisschen schwierig. Die Europa League geht los, es geht in die Rotation. Entsprechend vor allem in der Breite vielleicht spannend. Ansgar Knauf durfte jetzt starten, richtig gutes Spiel gemacht. 4,44 Millionen 14 Punkte geholt bisher. Aber, wie gesagt, vor allem die Breite. Erik Junior, Gina Bimbe zum Beispiel, ist jetzt zurück im Kader, hat seinen ersten Einsatz gegeben, 2 Punkte geholt für 3 Millionen. Und einen habe ich dann gleich in der Top 3 noch für euch von den breiten Spielern. Beim Ergebnis, ich tippe einfach darauf, dass die Eintracht das souverän machen wird. Ich tippe auf ein 2-0, auch wenn die Kieler offensiv eigentlich immer gefährlich waren.
Ja, ich stimme im Wesentlichen zu. Ich gehe sogar noch ein Tor weiter. 3-0 für die SGE.
Also keine glückliche Sonntagspremiere für die Kieler in der Bundesliga, wenn es nach uns beiden geht.
Leider nein, leider gar nicht.
Dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Die TSG Hoffenheim empfängt den SV Werder Bremen. Die Statistiken sprechen eigentlich nahezu alle für Hoffenheim. Die TSG die letzten 3 Duelle gegen Bremen alle gewonnen. Bremen auch das einzige Team, gegen das man letzte Saison 6 Punkte geholt hat. Materazzo ist unbesiegt gegen Bremen. Anton Stach ist unbesiegt gegen Bremen und Bülter mit 3 Toren gegen Bremen ist der Lieblingsgegner, der knipst der besonders gerne. Aber die Bremer haben auch ein Ass im Ärmel und zwar sind die auswärts richtig gut. Noch kein Spiel diese Saison auswärts verloren, generell dieses Jahr nur 3 Spiele auswärts abgegeben, also richtig, richtig gut unterwegs. Dazu TSG-Hintermannschaft, ja, ein bisschen schwach, könnte den katastrophalen Angriff der Bremer ein bisschen in Schwung bringen. 30 Torschüsse bisher ist abgegeben, ist mit Abstand Liga-Tiefstwert bei Werder aktuell. Ja, und dann schauen wir aufs Personal bei der TSG Hoffenheim. Ihr kriegt heute Abend nochmal quasi das kleine Update mit dem, wer spielt, wer sich vielleicht verletzt. Aber es fallen Unmengen an Spielern, zumindest für die Europa League, aus. Also Bebu, Prömel, Becker, Kabak und Jurasek sind noch verletzt. Geiger verpasst die Europa League aufgrund muskulärer Probleme. Der ist am Wochenende ja schon spontan ausgefallen. Jetzt auch noch Anton Stach krank geworden. Und auch Andrej Kramaric krank geworden. Also das Mittelfeld ist komplett weg. Dafür Florian Grillitsch offenbar wieder ein Kandidat jetzt für die Europa League. Sind wir mal gespannt, ob das am Wochenende auch so ist. Also Geiger, Stach und Kramaric könnten natürlich zum Wochenende alle wieder fit werden. Kann aber natürlich auch sein, dass alle wieder ausfallen. Also da ist richtig, richtig Katastrophe gerade in der Zentrale. Aber vor allem defensiv ist es ganz, ganz schlimm, was die TSG momentan abliefert. Jetzt fallen auch noch die Leistungsträger einer nach dem anderen aus. Mit der Europa League die Doppelbelastung. Materazzo hat gesagt, er will ein positives Erlebnis mitnehmen und sich dafür für die Liga pushen. Oh, ich glaube eher gegen Midtjylland ist nicht so einfach. Und dann die Belastung mit dem eh schon dünnen, wackeligen Kader. Ich glaube, das wird eher schwieriger für die nächsten Wochen bei der TSG Hoffenheim. Werder haben wir gerade schon angesprochen, ne? Die Klatsche gegen Bayern liegt auch daran, wer da alles fehlt. Also Kapitän Friedl fällt aus, Veljkovic wahrscheinlich immer noch raus. Da fehlte wirklich Spielqualität in der Innenverteidigung. Keita natürlich kein Kandidat. Und Justin Ginma könnte vielleicht wieder ein Kandidat werden. Ich glaube es aber auch eher nicht. Entsprechend fehlt da auch einiges an Personal. Man sollte diese Niederlage gegen die Bayern jetzt aber auch nicht zu hoch hängen, auch wenn es eine Klatsche war. Die haben auch Zagreb geklatscht, die haben Kiel geklatscht. Also die Bayern sind einfach aktuell in absoluter Torlaune. Würde ich nicht zu hoch werten. Klar ist aber, zu Hause warten bald Freiburg, dann kommt Leverkusen auch nach Bremen. Das heißt, man muss jetzt wirklich eher on the road punkten mit Hoffenheim, dann Wolfsburg die 2 Wochen drauf. Also es wird spannend, wie Ole Werner mit der Situation umgeht. Vor allem die linke Seite auch spannend. Derek Köhn spielt sich in Richtung Startelf. Felix Agu aber auch gut gespielt. Also beide eher Stammelf-Kandidaten. Weiser rechts ja gesetzt. Vielleicht könnte es sein, dass man die Viererkette aus der zweiten Halbzeit nochmal sieht. Da haben Agu und Jung auf den Außenverteidigerpositionen gespielt. Weiser und Köhn davor. Wäre schon sehr defensiv. Aber möglicherweise ist das auch nach so einer Klatsche dann der Way to go, da sich zu stabilisieren. Vor allem, weil sich für diese Jinma-Position weder Top noch Krüll richtig anbieten konnten, könnte es sein, dass da Köhn auf dem linken Flügel den Vorzug bekommt. Bei den Spielerempfehlungen gehen wir bei der TSG Hoffenheim auf jeden Fall mit Valentin Gendrey, wenn man ihn so ausspricht, 3,23 Millionen, 6 Punkte geholt, starker Einsatz. Dürfte jetzt in die Startelf rücken, weil es auch halt auch an der anderen schlecht machen. Das Thema hatten wir schon. Kader Žabek wahrscheinlich Innenverteidiger, dann Gendrey rechter Flügel. Möglicherweise aber auch Gendrey auf dem linken Flügel für Prass, der es auch nicht gut gemacht hat. Ist schwierig bei Hoffenheim aktuell, aber Gendrey auf jeden Fall jemand, der da jetzt in Richtung Startelf drückt und wahrscheinlich anfangen darf. Bei Bremen so richtig angeboten hat sich halt keiner gegen die Bayern. Entsprechend ist das schwierig zu sagen. Skelly Alvero scheint jetzt nah an Einsatzzeit zu sein, hat 3 Punkte geholt, kostet 960.000. Da könnte man vielleicht drauf spekulieren. Gerade wenn man sagt, man möchte vielleicht in der Abwehrzentrale, wo Alvero mit seinen 2 Metern Körpergröße kann er auf jeden Fall die Physis bringen. Und der würde mehr Spielqualität bringen. Vielleicht ist das ein Kandidat. Vielleicht aber auch Julian Malatini, 1,05 Millionen. Nach einem schwachen Auftritt der Konkurrenz gegen Bayern derjenige, der da profitiert und in die Abwehrkette einrückt. Bin gespannt, wie es wird. Ich glaube, beide Teams wollen halt eher passiver agieren, eher ein bisschen auf Sicherheit spielen. Dann sind aber die Hintermannschaften auch jeweils nicht so gut. Ich tippe auf ein 1:1. Also es wird sich so ein bisschen egalisieren, aber mit Toren.
Ja, hier ist die Lage ähnlich wie vorhin bei dem Spiel Gladbach-Union. Du hast mir schon das Ergebnis vorweggenommen, was ich gern getippt hätte und habe dann überlegt, mache ich jetzt ein 2-1 oder ein 1:2? Und in diesem Fall habe ich mich für das Heimteam entschieden. Ich sag, es wird ein knapper Sieg für Hoffenheim, 2-1.
Ja, muss ich fast überlegen, ob ich doch auf Bremen gehe, weil ich tendiere eher zu Bremen.
Dann nehme ich das 1-1.
Dann nimmst du das, dann lass uns das doch so machen. Dann gehe ich auf ein 1:2. Den Bremer Sieg und du schnappst dir das 1:1.
Ja, machen wir so.
Aber mit Tendenz zu Hoffenheim anscheinend. Also,
ja, leichte Tendenz.
Ja, also ich glaube, wenn wird es wahrscheinlich eher Bremen machen, die mir, ja, es ist offensiv noch nicht so gefährlich, aber gerade gegen Hoffenheim könnte auch so ein bisschen der Kickstarter sein. Ja. Schauen wir drauf, wer noch so alles Kickstarter sein könnte für euer Team. Wir sind nämlich durch mit den Spielbesprechungen. Schauen wir auf die Top 3 der Woche. Da setzen wir uns diese Woche auseinander mit den Kaufempfehlungen unter 2 Millionen. Das heißt, wenn ihr in der richtigen Schnäppchenklasse euch da was holen müsst, weil ihr Kaderfüller braucht oder auch einfach, weil ihr halt einfach ein bisschen Breite in euer Team bringen wollt. Und da darfst du anfangen, Tim. Wen hast du auf der 3 unter 2 Millionen?
Ja, da gehe ich mal auf was sehr Risikoreiches. Erinnert ihr euch noch an die Saison 2020-21? Da gab es einen Stürmer, der hat 28 Tore in 32 Bundesligaspielen gemacht für Eintracht Frankfurt, André Silva. Im Moment vierter Mann im Sturm von RB Leipzig, kostet 1,64 Millionen, hat bisher 2 Punkte gemacht, am Wochenende nämlich, weil er erst einmal eingewechselt wurde. Aber die Offensivschwäche von Leipzig in dieser Saison könnte seine Chance sein. Šeško ist noch ohne Bundesliga-Tor. Openda hat zwar 2 Tore gegen Leverkusen gemacht, aber in den anderen 3 Spielen auch torlos geblieben. Auch Paulsen jetzt in dem einen Einsatz, den er hatte in St. Pauli, jetzt zuletzt nicht überzeugt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass jetzt einfach mal Silva eine Chance bekommt und das gegen Augsburg, vielleicht nutzt er sie ja. Also es ist ein Risiko, kann durchaus sein, dass er gar nicht spielt, aber das ist jemand, wo ich sage, für den Preis, wenn ihr mal was ganz Risikoreiches machen wollt, vielleicht überzeugt er ja und knüpft mal ein bisschen an das an, was er in der Bundesliga schon mal von sich gezeigt hat, dann könnte das eine ganz interessante Variante sein. Den packe ich mal auf die 3 nur, weil eben ein großes Risiko mit dabei ist.
Den habe ich tatsächlich gar nicht im Blick gehabt, aber jetzt, wo du es sagst, muss ich dir zustimmen. Also für den Preis ist das auf jeden Fall ein Spieler, wo man sagen kann, geht mal rein. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon wieder total vergessen. Ich habe schon mehrfach diese Saison gesehen, dass er bei Leipzig im Kader steht und mich gewundert, dass er überhaupt noch da ist.
Ja, ich glaube, den wollten sie auch eigentlich loswerden. Aber den so als vierten Stürmer an André Silva dabei, eigentlich denkt man sich, eine super Sache. Das ist aber krass, der Abstieg auch, ne? Nach dieser unglaublichen Saison, die er damals hatte. Und auch in Leipzig, als er nach Leipzig gegangen ist. Damals hat er auch zweistellig immerhin getroffen, wenngleich jetzt nicht in der gleichen Klasse, aber jetzt in den letzten Jahren kam nicht mehr viel. Aber tja, wenn der Šeško mal draußen sitzen würde und er dafür beginnt, warum nicht? Warum soll er nicht mal treffen?
Ich erinnere mich sowohl natürlich als Frankfurter als aus Fansicht natürlich an André Silva, aber ich habe auch eine Communio-Story. Ich habe ihn nach dem ersten Spieltag damals an meinen Konkurrenten verkauft, weil ich nicht dran geglaubt habe, dass er diese krasse Saison spielt und er war mir zu teuer. Und ich glaube, ich habe 2 Millionen über Marktwert bekommen und habe gesagt, ja komm, gib ihn ab. Das hat mich am Ende den Saisonsieg gekostet tatsächlich. Da habe ich ganz schlechte Erinnerungen.
Das tut dran. Weh. Ja, jetzt könnte er einem den Saisonsieg bringen, jemandem, der jetzt nur noch, der bisher nicht gut ist, aber dann sagt, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Geld über. Wenn er jetzt kommt, der Silva, dann wäre es ein Riesending. Aber
ja, vielleicht weiß. Bietet ihr aber nur 200.000 und nicht 2 Millionen über Marktwert. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ja, ich bin auch bei der Eintracht gelandet tatsächlich, an meiner Nummer 3 mit Jean-Matteo Bahoya, 1,15 Millionen, hat jetzt sein Saisondebüt gegeben, 7 Punkte geholt, sofort einen Assist gegeben, ist nicht gesetzt, aber ich habe es vorher schon gesagt, bei der Eintracht, die Rotationszeit beginnt mit der Euroleague und Bahoya hat jetzt sofort geklickt, das Tor vorbereitet, der Marktwert steigt, das heißt, selbst wenn ihr ihn nicht aufstellen wollt, könnt ihr da als Spekulation reingehen. Außerdem, ich erwarte wieder Einsatzzeit am Wochenende. Punkte sind gegen Kiel natürlich, liegen da auf der Straße für Bahoya. Für mich auf jeden Fall für 1,15 Millionen eine klare Kaufempfehlung.
Ja, auf jeden Fall interessant. Auf meiner 2, da bin ich nach Bochum gegangen, obwohl ich ja vorhin gesagt habe, so richtig überzeugt bin ich von Bochum nicht. Aber es gibt, wenn man bei knapp unter 2 Millionen guckt, Lukas Daschner für 1,95 Millionen hat 11 Punkte geholt bisher. Und er ist definitiv im Aufwind unter dem neuen Bochumer Trainer Peter Zeidler. In der Vorsaison hatte er nur 3 Startelf-Einsätze. In dieser aktuellen Spielzeit schon 2 von nach 4 Spieltagen. Zuletzt auch gegen Kiel begonnen und da dann auch sein erstes Tor in der Saison gemacht. Also im Aufwind ist er dann schon. Daher wäre das jemand, wo man mal reingehen könnte. Klar, jetzt spielen sie in Dortmund. Nicht unbedingt einfach. Aber ich habe ja gesagt, ein Tor machen die Bochumer in Dortmund. Warum soll es nicht Lukas Daschner schießen? Daher jemand, den ich auch mal für kleines Geld empfehlen würde.
Ja, würde mich nicht überraschen, wenn der auf jeden Fall wieder startet und wieder punktet. Ich glaube auch, dass ich an meiner 2 jemanden habe, den nicht alle auf dem Schirm haben. Auch wenn der Marktwert zuletzt gut steigt, ist Umut Tohumtu von der TSG Hoffenheim 1,76 Millionen teuer. War länger verletzt, hat den Saisonstart verpasst, aber er ist jetzt wieder da. Und ich habe es gerade schon gesagt, seine Kollegen fallen wie die Fliegen. Er hat in der Vorbereitung ZIV auch mal gespielt. DM ist er ja eigentlich. Er kann als Achter im ZM spielen. Überall eröffnen sich die Startelf-Chancen gerade. Überall könnte er reinrutschen. Punkte sind auch total in Ordnung im Verhältnis zum Marktwert. Also aktuell wahrscheinlich ein Spieler, auf den Materazzo in der Startelf setzen muss. Die Punkte sind gut, der Preis ist günstig. Da würde ich auf jeden Fall reingehen.
Ja, würde ich auch zustimmen. Interessanter Spieler auf jeden Fall. Und ja, auf meiner 1 gehe ich mal zum Torwart. Nämlich gibt es nicht viele Stammtorhüter aktuell unter 2 Millionen. Moritz Nikolas gibt es aber noch knapp 2 Millionen, 1,94 kostet er gerade, 3 Punkte gemacht. Er war in der Vorsaison bereits ein sehr guter Omlin-Vertreter. Es hat mich damals auch gewundert, dass er dann überhaupt bereit war, seinen Vertrag zu verlängern, um dann wieder nur die Nummer 2 zu sein, weil er gezeigt hat, eigentlich absolut das Zeug für eine Nummer 1 in der Bundesliga. Jetzt nach Verletzung von Omlin darf er auch erstmal eine ganze Weile wieder in Gladbach zwischen den Pfosten stehen. Und daher jemand, wo ich sage, wenn ihr noch einen Torwart sucht, dann geht da rein, holt euch Moritz Nikolas.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen. Es ist halt, man hat in Gladbach so ein bisschen die Situation, dass man 2 Torhüter hat, die beide nicht Spitzenklasse sind, aber auf einem ähnlichen Niveau. Von daher, es könnte theoretisch sogar sein, dass vielleicht, wenn Nikolas es richtig gut macht, da kamen zuletzt auch so die ersten kritischen Stimmen in Richtung Omlin, der keine Fehler gemacht hat, aber halt auch nicht die krassen Spiele gemacht hat. Dass man gesagt hat, die wollen, vielleicht waren die Fans da schon eher bei Nikolas und dann kam die Verletzung. Das heißt, wenn er es gut macht, der Startelfplatz, auch wenn Omlin Kapitän ist, das darf man da nicht vergessen, Der Startelfplatz ist im Rahmen des Möglichen auch langfristig tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist noch der entscheidende Faktor, dass halt diese Kapitänsbinde, dass man dann sich als Trainer natürlich auch noch mehr ziert, dann da einen Wechsel vorzunehmen, weil es nicht nur der Torwartwechsel ist, sondern dann würdest du auch deinen Kapitän auf die Bank setzen. Das macht es schwieriger für Nikolas.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Problem, aber durch die Verletzung auf jeden Fall jetzt erstmal Kandidat. Für mich auch ein sehr, sehr spannender Spieler und da gehe ich jetzt mal nach Kiel. Ist Max Geschwill. 1,29 Millionen kostet er aktuell. 8 Punkte geholt in der bisherigen Saison. 2-mal eingewechselt worden, 3 Punkte geholt. 1-mal jetzt in der Startelf 2 Zähler geholt. Der Ex-Sandhäuser kam aus der 3. Liga nach Kiel, hat eine richtig, richtig gute Entwicklung genommen, ist früh jetzt eine echte Option, obwohl er bisher weder 2. noch 1. Bundesliga, also nicht mal im richtigen Profibereich gespielt hat. Nach den Einwechslungen hat er jetzt gezeigt, dass es auch in der Startelf kann. Klar, ich habe das Thema schon gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt die Qualität, die du möchtest, aber die Konkurrenz macht ihm auch nicht richtig Druck. Also Johansson ist aktuell eher gesetzt, aber nicht stabil. Eras verletzt und nicht stabil. Ivicic war eine Katastrophe. Dazu muss man sagen, Geschwill könnte auch ein Kandidat für den linken Flügel sein, wenn da vielleicht ein Bernhardsson nicht fit wird und Puchacz und Jaworczyk weiterhin nicht überzeugen. Geschwill hat unter Rapp in der Jugend bei Hoffenheim früher mal gespielt und da war er auch auf dem linken Flügel. Also es könnte durchaus sein, dass man ihn auch da sieht und dann entsprechend mit Startelf-Perspektive für 1,29 Millionen die Punkte stimmen, auch jemand, wo ich sage, da kann man hingehen.
Den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, das mit den Kielern ist schwierig. Man muss halt immer abwägen oder generell mit den Spielern von Bochum, von Kiel, von Bochum, traue ich mich da, weil meistens sind die günstig. Also so Spieler sind gerade aktuell gefühlt, kriegst du keinen Stammspieler mehr richtig unter 3 Millionen. Also wir haben ja auch schon hier mehrere empfohlen, die so ein bisschen am Wackeln sind. Da echt Spieler, die volle Perspektive haben für so einen Preis, muss man wollen, aber kann dir halt auch dann so 2-3 Millionen befreien, um oben nochmal nachzulegen.
Ja, du hast ja schon mal gesagt, man hat das manchmal nicht auf dem Schirm, dass auch ein Verein, der eigentlich nicht gut ist, trotzdem Spieler haben kann, die vernünftig punkten, obwohl sie meistens verlieren.
Ja, genau. Also das ist die individuelle Leistung, gerade dann die statistische Leistung ist nicht immer komplett kongruent, zumal, ich habe es ja vorher schon gesagt, bin ja der Meinung, dass Kiel auch eigentlich gute Leistungen zuletzt gezeigt hat und sich da am Steigern ist. Von daher mal schauen, wo es dahin geht.
Ja, noch ist es früh in der Saison.
Genau, noch ist es früh in der Saison. In dieser Podcast-Folge ist aber schon richtig spät. Wir sind schon durch jetzt, haben unsere Spieltagsbesprechung erledigt und die Top 3. Und entsprechend bleibt für mich nicht mehr so viel zu sagen, außer mich mal wieder bei meinem wundervollen Experten zu bedanken. Tim, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
Es war mir eine Freude. Und natürlich auch vielen Dank an unsere lieben Zuhörer. Schaut gerne in das Communio Magazin rein, wo ihr von Tim und mir auch Artikel lest. Schaut gerne rein, was wir da so für euch haben. Ansonsten wünsche ich euch nächste Woche viel Spaß mit meinen Kollegen. Ich weiß nicht, wer dran ist. Ich auf jeden Fall nicht diesmal. Nachdem wir uns die letzten Wochen regelmäßig vertan haben, wann ich wo, wie dran bin, bin ich mir sicher, dass ich nächste Woche Mittwoch noch in Kiel bin, beziehungsweise auf dem Rückweg aus Kiel und entsprechend kein Kandidat bin. Deswegen,
Beim letzten Mal habe ich mich vertan. Da hatte ich gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Stimmt es nicht. Aber ja, diesmal bin ich auf jeden Fall nächste Woche Experte. Wahrscheinlich dann von Flo.
Dann sehr sicher mit Flo, genau. Dann wünsche ich euch beiden viel Spaß nächste Woche und allen viel Spaß mit euch beiden. Wir sehen uns wahrscheinlich in 2 oder 3 Wochen irgendwann wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.
Ciao.
Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
Von hier.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.